Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Rammstein, eine kleine Stadt in Rheinland-Pfalz, eine US-Airbase, zentraler Stützpunkt der Amerikaner in Europa und auch seit ein paar Jahren Namensgeber für das Treffen der Unterstützerstaaten der Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland. Heute nun kommt man in Rammstein wieder zusammen, vielleicht letztmalig, denn es ist wohl das letzte Treffen unter der Ägide von US-Präsident Joe Biden. Sein designierter Nachfolger Donald Trump, der will ja vieles anders machen, weshalb wohl auch Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, heute eigens nach Rammstein kommt. Zugeschaltet aus Brüssel ist mir nun unser Korrespondent für die NATO, Klaus Remme, der dieses Format ja auch über die letzten Jahre für uns immer wieder verfolgt hat. Das Treffen im Rammstein-Format. Schauen wir auf Entstehung, Geschichte und auch Perspektive des Ganzen. Was ist da zu erwarten?
Also ich bin sicher, allen in Rammstein, Herr Köpper, ist die besondere Bedeutung des heutigen Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe bewusst. Man trifft sich zum 25. Mal in diesem Kreis, der ja größer ist als die NATO-Staaten. Es sind rund 50 Staaten, die der Ukraine in diesen Kriegsjahren überlebenswichtige Militärhilfe geliefert haben. Diese Gruppe steht seit dem russischen Überfall 2022 wie keine andere für amerikanische Führung. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat das Format geprägt. Heute muss er sich verabschieden. Übrigens auch für Boris Pistorius ist es ja aller Voraussicht nach das letzte Treffen vor den Bundestagswahlen. Sie sagten es, Zelensky ist in Rammstein, auch Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, auch Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte. Und selbst wenn es im Kern erneut um unmittelbare Unterstützung für Kiew geht und auch wenn wir im Laufe des Tages von neuen Waffenlieferungen hören werden, hängt die Frage im Raum, wie geht es weiter mit dieser Gruppe, wenn Donald Trump in 11 Tagen ins Weiße Haus einzieht? Die Antwort darauf entscheidet, ich glaube, das kann man nicht anders sagen, über das Schicksal der Ukraine. Sie ist aber auch für uns relevant.
Dann, wie geht es weiter? Haben sich die Rammstein-Staaten auf Trump vorbereitet?
Also insbesondere Jens Stoltenberg, der als NATO-Generalsekretär bis September im Amt war, hatte diesen möglichen Wahlsieg Trumps, so scheint es mir, stets im Auge und hat versucht, die Koordination der Militärhilfe für die Ukraine abzusichern und weg von Washington in NATO-Strukturen hin zu überführen. Mit gemischtem Erfolg, insbesondere die finanziellen Zusagen für Kiew, hätte er gerne noch langfristiger auf die Beine gestellt, um zukünftige Lieferungen abzusichern. Daran ist er beim NATO-Gipfel gescheitert. Letztendlich war immer klar, ein Donald Trump, der fest entschlossen ist, die amerikanische Unterstützung zu beenden, den kann niemand stoppen. Und die deutsche und die europäische Hilfe wird in diesem Szenario nicht ausreichen, um einen solchen Ausfall zu kompensieren.
Aber wie wahrscheinlich ist es, dass Trump die Ukraine-Hilfe wirklich beendet?
Also wer die Pressekonferenz Trumps vorgestern verfolgt hat, der ahnt, wie schwierig Vorhersagen ab jetzt werden. Mein Eindruck ist, wir haben uns in den vergangenen Monaten allzu sehr auf die Frage konzentriert, wie er mit Kiew überzeugen könnte, an den Verhandlungstisch zu kommen. Viel entscheidender für Trump dürfte die Frage sein, wie er Putin zu Gesprächen bewegen will. Die Russen sind militärisch in der Vorhand. Sie scheinen diesen Abnutzungskrieg länger durchhalten zu können als die Ukraine. Vergessen wir nicht, Putin geht es ja nicht um Teile der Ukraine. Er will das ganze Land und er hat daran auch in für ihn weitaus schlechterer Lage festgehalten. Für Trump ist das, glaube ich, ein Problem, denn ein Sieg Putins wäre im großen Zusammenhang eine veritable Niederlage für die Vereinigten Staaten mit Folgen weit über die Ukraine hinaus. Und insofern gibt es Argumente, die Militärhilfe für Kiew unter Umständen nicht einzustellen, sondern im Gegenteil sogar zu verstärken.
Sie haben die Pressekonferenz von Donald Trump angesprochen. Das Ganze heute findet ja nun eben auch statt unter dem Eindruck dieser neuen Forderung von Donald Trump. Er hat gesagt, er will 5% des Bruttoinlandsprodukts der einzelnen NATO-Staaten. Wie wird das diskutiert?
Also mir scheint, diese 5% werden als klassische Maximalforderung eines Verhandlers eingestuft. Allen in der NATO ist klar, dass die bisher vereinbarten 2% als Untergrenze in Zukunft nicht ausreichen werden. Und ich füge hinzu, bei weitem nicht ausreichen werden. Bis zum NATO-Gipfel Ende Juni in Den Haag wird es ab jetzt darum gehen, ein neues Ausgabenziel zu definieren. Das entsprechende innenpolitische Konfliktpotenzial ist in vielen europäischen NATO-Staaten gewaltig, nicht zuletzt in Deutschland. Im Wahlkampf scheint mir Robert Habeck bisher der Einzige zu sein, der offensiv mit diesem Thema umgeht und den Bedarf von 3,5% offen ausspricht, ohne die 100 Milliarden Verschuldung nach Proklamation der Zeitenwende hätte Deutschland, das wissen wir, nicht einmal die 2% zusammenbekommen. Da klafft also eine gewaltige, erklärungsbedürftige Lücke. Und das bei weitem nicht für Deutschland allein. Nicht nur Trump, auch die Osteuropäer, vergessen wir das nicht, werden weiter auf massive, höhere Verteidigungsinvestitionen drängen.
Dann Trump droht mit Rückzug, mit weniger Leistung. Es ist ein Damoklesschwert, also auch angesichts der Weltlage mit ihren Kriegen. Dann zum Abschluss, haben die Europäer den Weckruf immer noch nicht verstanden?
Also über den Stil Donald Trumps Hunderte von Milliarden de facto einzutreiben, indem er Zweifel am Artikel 5 der NATO-Beistandsverpflichtung streut, haben wir in seiner ersten Amtszeit ja viel gesprochen. Er hat sich da nicht geändert, im Gegenteil. Aber auch ein klassischer Westeuropäer wie Mark Rutte mahnt einen grundsätzlichen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung an, der seiner Meinung nach aussteht. Von Brüssel aus ist man mit dem Auto in einem Tag dort, wo russische Bomben fallen, hat er letzthin unterstrichen. Und sagte, wir leben nicht in Friedenszeiten. So sein Argument. Und die fast täglichen hybriden Angriffe, Herr Küpper, die eine russische Handschrift tragen, glaube ich, die geben ihm recht.